Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Adventszeit ist eine Zeit des Singens und der Musik. Das merken wir hier im Gottesdienst, aber auch in den Gruppen und Kreisen der Gemeinde. Beim Adventskonzert beispielsweise, da war die Kirche mit über 400 Menschen überfüllt. Und auch außerhalb der Gemeinde bekommt man allein schon durch die Musik mit, dass Adventszeit ist. Auf Weihnachtsmärkten und selbst beim Einkaufen geht manchmal ohne Adventslieder gar nichts mehr. Das Lied, um das es heute Morgen in der Predigt gehen soll, ist das allerälteste Adventslied. Es ist älter als alle christlichen Gesangbücher. Es steht nämlich in der Bibel und ist damit fast 2000 Jahre alt. Dietrich Bonhoeffer hat dieses Lied mit lauter Superlativen belegt. Er nannte es das leidenschaftlichste, das wildeste und das wohl auch revolutionärste Adventslied überhaupt. Ob das allerdings die Superlative sind, mit denen wir in der Adventszeit unsere Lieder belegen würden? Ich stelle mir einfach mal vor, es gäbe die Sendung Deutschland sucht das Super-Adventslied. Was wären da wohl die Kriterien? Ich denke, da würde es eher darum gehen, das stimmungsvollste Lied zu finden oder das besinnlichste und das gefühlvollste. Der Text, um den es heute Morgen geht, ist allerdings mit den Worten leidenschaftlich, wild und revolutionär zutreffend beschrieben. Es ist das Lied eines wohl 14-jährigen Mädchens. Sie wohnt in einem kleinen Dorf in Galiläa und seit einiger Zeit ist sie in einer äußerst schwierigen Situation. Denn obwohl sie nicht verheiratet ist, ist sie schwanger geworden. Und wenn sie nun mit einem dicken Bauch, den sie jetzt nicht mehr verstecken kann, durch das Dorf geht, dann machen schnell die Gerüchte die Runde. Habt ihr schon gehört? Der Josef will sich von seiner Verlobten trennen. Ist ja auch kein Wunder, der arme Mann. Habt ihr das auch gesehen? Die Maria, die ist doch schwanger und ganz bestimmt nicht von Josef. Was hätte Maria gegen solche Gerüchte sagen sollen? Etwa die Wahrheit? Das hätte doch eh niemand geglaubt, dass ein Engel Gottes zu ihr gekommen ist, um ihr das Wunder einer ganz besonderen Schwangerschaft und Geburt anzusagen. Da schweigt Maria lieber. Und die Leute tuscheln immer weiter. 14 Jahre ist sie vermutlich erst alt, aber ihr Ansehen im Dorf bereits ruiniert. Doch anstelle sich darüber zu beklagen, nimmt sie ihr Schicksal an. Sie preist Gott. Magnificat anima mea dominum. Nach dem ersten Wort der lateinischen Übersetzung wird ihr Adventslied Magnificat genannt. Meine Seele erhebt den Herrn, übersetzt Luther. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt für und für bei denen, die ihn fürchten. Das ist noch nicht das ganze Lied, sondern die erste Strophe daraus. Das englische Magnify the Lord ist ebenfalls von diesem Magnificat abgeleitet. Maria macht Gott groß, obwohl sie weiß, dass ihre Situation absolute Niedrigkeit und Schmach bedeutet. Bei den Menschen hat sie längst verloren. Ihr Ansehen in der Familie und im Dorf. Ihren Ruf als frommes Mädchen, als das gute Kind ihrer Eltern. Das Ansehen in der Gemeinde. Das alles ist weg. Sie ist ganz unten, ganz allein. Tiefer geht es für sie nicht mehr. Aber Maria stimmt kein Klagelied an. Maria verzweifelt nicht an ihrem Schicksal. In Klammern gesagt, es gibt ja Menschen, die ihr ganzes Leben lang beklagen, was man ihnen irgendwann einmal angetan hat und die es nicht schaffen, darüber hinwegzukommen. Nicht aber Maria. Ihre Seele erhebt den Herrn. Die Menschen verspotten sie, doch ihre Seele erhebt den Herrn. Die Liebe zu ihrem Verlobten ist in Gefahr, doch ihre Seele erhebt den Herrn. Ihre Zukunft ist unklar. Wie soll sie ein Kind ernähren? Doch ihre Seele erhebt den Herrn. Menschen verachten sie, doch ihre Seele erhebt den Herrn. Wie kann sie das tun, Gott loben und preisen in der Situation, in der sie sich befindet? Woher nimmt sie die Kraft, nicht zu verzweifeln und nach vorn zu schauen? Ganz einfach. Sie nimmt diese Kraft aus ihrem Glauben an Gott. Denn für sie ist Gott der große Umkehrer aller Verhältnisse. Kleines macht er groß. Was niedrig ist, erhöht er. Dem Bedeutungslosen schenkt er Bedeutung. Das Verachtete achtet er. Das ist Marias Glaube. Gott, der Umkehrer aller Dinge, so hat sie Gott kennengelernt, so ist sie ihm in den Worten des Engels begegnet. In der Botschaft des Engels wird sie von Gott gewürdigt, sie, das unbedeutende junge Mädchen aus Nazareth. Ausgerechnet sie darf Teil von Gottes großem Plan werden, die Welt zu retten und zu erlösen. Das ist die einmalige Chance, unverzichtbarer Teil eines großen Ganzen zu sein. So willigt sie ein mit den Worten, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. So fängt Glaube ganz oft an. Ohne zu wissen, was genau auf einen zukommt, verwirrt und gleichzeitig doch tief berührt von Gott, willigen Menschen ein in Gottes Plan mit ihrem Leben. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Seitdem sie diese mutige Antwort gegeben hat auf die Frage des Engels, seitdem ist ihr Leben nicht leichter geworden. Im Gegenteil, sie ist dem Gespött der Menschen ausgesetzt, aber sie weiß, Gott spottet nicht über mich. Im Gegenteil, er hat mich in Liebe angesehen und gewürdigt. Und das bedeutet mir mehr als alles andere, das macht mich stark. Darum kann sie auch in dieser Situation Gott loben. Magnificat anima mea dominum. Magnify the Lord, meine Seele erhebe den Herrn. Wenn Maria dann in Vers 48 sagen kann, siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, dann wissen wir heute, dass sich das tatsächlich bewahrheitet hat. Heute steht in Nazareth eine große Kirche, die an ihre Begegnung mit dem Engel erinnert. Niemand aus ihrem Dorf ist sonst noch bekannt bis heute, außer eben Maria. Selbst 2000 Jahre später wird Maria von Christen auf der ganzen Welt geehrt und wertgeschätzt, und das nicht nur in der katholischen Kirche. Denn Gott ist der große Umkehrer aller Verhältnisse. Kleines macht er groß, was niedrig ist, erhöht er. Das hat Maria so geglaubt. Das hat für ihre Person gegolten, aber noch mehr für das Kind, das sie zur Welt bringen wird. Darum hört ihr Lied hier mit der ersten Strophe auch noch nicht aus. Es gibt eine zweite Strophe. In der zweiten Strophe geht es nicht mehr um Maria und ihr Schicksal, sondern ganz allgemein um Gottes Advent bei den Menschen. Ohne den Namen Jesus zu nennen, wird hier gesagt, was sein Kommen bedeuten wird. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Ich denke, gerade diese zweite Strophe ist der Grund dafür, dass Dietrich Bonhoeffer das Adventslied Marias leidenschaftlich, wild und revolutionär genannt hat. Der Gewaltige zur Zeit Marias, der war eine ganz konkrete Person und hieß Herodes der Große. Er war König von Juda, Galiläa und Samaria. Und um an der Macht zu bleiben, ging Herodes buchstäblich über Leichen. Da er im Volk nicht beliebt war, hatte er kurz vor seinem Tod 70 der angesehensten Männer Israels in der Rennbahn in Jericho einschließen lassen. Und sein Plan war, diese Männer bei seinem Tod zu ermorden, also nicht er selbst, sondern ermorden zu lassen, damit es, wenn er tot ist, wenigstens Trauer gibt in Israel. Das war Herodes. In der Welt des Herodes galt: Glücklich sind die Starken, glücklich sind die Mächtigen, glücklich sind die, die ihre Interessen mit Macht durchsetzen. So hat Herodes gelebt. Das hat ihn zu einem Großen, zu einem Mächtigen gemacht. Und wenn Maria nun von dem singt, der die Macht der Mächtigen begrenzt, dann ist das ein gefährliches Lied. So sagt sie: Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Das heißt doch, die Welt, in der Herodes und Co. regieren, wird nicht so bleiben dürfen, wie sie ist. Gott kehrt die Verhältnisse auf den Kopf. Michael Herbst nennt das Gesetz der Umkehrung Gottes. Kleines wird groß, Großes wird klein. Die, die nicht zählen, die wertet Gott auf. Aber die, die sich selber groß machen, die beraubt Gott ihrer Macht. Gott findet sich nicht ab mit der Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen. Gott findet sich nicht ab mit dem Hungern von Menschen, mit ihrem Leid und dem Tod der Flüchtenden. Gott findet sich nicht ab mit der Welt, so wie sie ist. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum dieses Lied der Maria tatsächlich revolutionär ist. Sie besingt die Umkehrung all dessen, an das wir uns vielleicht längst gewöhnt haben. Aber was ist die Konsequenz daraus? Heißt das nun, dass wir die Paläste der Despoten stürmen sollen? Nein, ganz sicher nicht, denn das würde ja heißen, Herodes mit den Mitteln eines Herodes zu besiegen, Unrecht mit Unrecht zu bekämpfen. Gottes Weg ist ein anderer. Jahre nachdem Maria das Lied geschrieben, gesungen, gesprochen, gesagt hat, da wird ihr Sohn Jesus ausrufen: Glücklich sind die Traurigen, glücklich sind die Armen, glücklich die, die ganz unten sind. Warum tut er das? Weil er es schick findet, arm und traurig und unten zu sein? Nein, sondern weil mit Weihnachten Gottes Gesetz der Umkehrung aller Dinge begonnen hat. Was niedrig ist, soll groß werden. Das ist Gottes Advent bei den Menschen. Darum wird Jesus gerade bei denen zu finden sein, die nach den Maßstäben der Mächtigen nicht sind. Jesus bringt das Neue durch seine unerschütterliche Liebe. Er berührt die Armen und Kranken und umgibt sich mit gescheiterten Existenzen. Durch ihn wird das Niedrige groß und das Große wird gleichzeitig als klein enttarnt. Ob wir dieses Adventslied der Maria mitsingen können? Wir können ihre Worte zu unseren machen. wenn wir wie Maria selbst einwilligen in Gottes Plan mit unserem Leben. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn wir dazu Ja sagen, dann wird unser Leben zwar nicht einfacher werden, aber wir werden ein Teil sein von Gottes großem Plan, die Welt zu verändern und zu erneuern. Dann ist es Advent geworden, mitten in unserem Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.